daddy. You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät. Wir sind im Jahr 2005.
Ja.
Ja, 2005. Gerade beschlichen mich Zweifel, aber ich glaube, es stimmt. Und zwar Part 2. Letztes Mal haben wir abgebrochen in unserer Jeder sucht sich fünf Alben des Jahres aus und haben die erste Runde noch gemacht. Wir haben alle Filme abgehakt, wir haben alle großen Events des Jahres abgehakt und sind eigentlich jetzt mitten in der Runde mit den Dauerstandardgästen Alex Batzke und Martin Pieler. Willkommen erneut. Welcome
Hallöchen.
Back.
Hallöchen.
Guten Tag.
Und ich würde sagen, wer war der? Martin fängt, glaube ich, immer an. Martin, legt direkt los. Wer in medias res, wie wir Deutschlehrer sagen, mit seinem zweiten Album des Jahres 2005.
Ja, Martin fängt an. Das ist ja gute alte Tradition in diesem Podcast. Never change the running system und so. Ja, apropos never change the running system. Ich bleibe bei deutschen Bands. Und zwar haben Fettes Brot ein Album gemacht. Und das heißt Am Wasser gebaut. Und man muss sagen, ich bin nicht der größte Fettes Brot-Fan. So, also ich fand die immer eher so maximal okay. Und auf Am Wasser gebaut ist aber an Tagen wie dieser drauf. Und das ist wahrscheinlich das beste Fettes Brot-Lied. Und aktueller denn je. Mal wieder. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann hörst du dir mal das ganze Album an. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, es ist ja gar nicht so schlecht. Also für Fettes Brot-Verhältnisse ist das richtig gut gerappt und so. Also da sind echt gute Sachen dabei. Also anscheinend, ich bin jetzt fast versucht, mir noch so andere Fettes Brot-Alben anzuhören, weil anscheinend haben die so eine Strategie, alle guten Songs auf den Alben zu verstecken und dann diese Emanuelas und so als Singles rauszuhauen.
Ich habe zwei Dinge zu sagen zu diesem Album. Das erste ist, ich teile deine Einschätzung komplett. Ich war extrem positiv überrascht von diesem Album. Ich kannte es nicht, sondern eigentlich nur die zwei Singles. Oder Emanuela und Tage wie diesen. Und war sehr, sehr positiv überrascht und würde mich jetzt sogar versteigen darauf, dass es für mich eines der besten, vielleicht sogar das beste deutschsprachige Hip-Hop-Album ist, weil mir wirklich jedes Lied gefallen hat. Musikalisch auch extrem abwechslungsreich, irgendwie frisch und sympathisch auch so, da nervt nichts. Das ist irgendwie, das kann selbst ich mir als großer Hip-Hop-Skeptiker sehr, sehr, sehr gut anhören, wie abwechslungsreich das auch ist. Und jedes Lied eigentlich immer irgendwie noch einen anderen Stil verfolgt und nie diese stumpfe Eintönigkeit, die mich beim Hip-Hop immer so ein bisschen anödet, hat mich eigentlich überhaupt nicht befallen.
Ja. Also, erstmal, als du das ausgesucht hast, Martin, habe ich gedacht, wieso macht denn der Pieler jetzt hier Fettes Brot? Ich bin doch immer derjenige, der sagt, Fettes Brot ist hier meine Band, meine einzige Hip-Hop-Band, die ich richtig toll finde. Oder zumindest die einzige Deutschrap-Gruppe, die ich richtig toll finde. So. Also ich habe ein bisschen Fanta 4 gehört, aber vor allem haben wir sehr, sehr viel Fettes Brot gehört. Und auch genau dieses Album, also leidenschaftlich, lief rauf und runter. Zusammen mit Jeder Abend ist Ärzteabend, gab es auch quasi Jeder Abend ist Fettes Brotabend. Da draußen von Fettes Brot, das ist ja schon viel älter, aber das kann ich immer noch komplett auswendig und da bin ich auch immer noch stolz drauf. Und ja, aber auch dieses Album Am Wasser gebaut ist echt einfach, ja. Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen Gymnasiasten-Hip-Hop, ne? Es ist nicht dieses so Bushido-Haftbefehl, dieses Gangster-Ding. Und deswegen gefällt mir das, glaube ich, auch. Weil dieses ganze Gangster-Zeug, das ist mir immer zu eklig und zu, mache ich alles nicht. Aber hier, das sind so Allerwelts-Themen, so Jedermann-Themen. Ne? Also so Liebe, Mädels oder kommt auch mal ein bisschen Gesellschaftskritik hier. Soll das alles sein? Hier so von wegen Alleinerziehende. Auch das super gerappt, weil Dreivierteltakt, das musst du erstmal hinkriegen. Und dann so viele Silben in so wenige Zeilen. gefallen. Jasmin zum Beispiel ist so ein toller Song. Das hat, glaube ich, auch einfach jeder schon mal gehabt. So eine, die in der Stufe ist und die jeder verknallt ist und wegen der sich jeder irgendwie auch den Notenschnitt versaut und die trotzdem irgendwie keiner kriegt oder so. Ich meine, das Gleiche gilt natürlich ja auch für den Überhit Emanuela, obwohl der natürlich, wie du auch gesagt hast, irgendwie nicht so doll ist. Ist schon alles ganz toll. Und dieses Hamburger Gefühl mag ich auch sehr gerne eigentlich. Dieses etwas Nordische, bisschen Plattdeutsche dabei. Und ich kannte auch von dem Album so einige Lines auswendig noch. So. An Tagen wie diesen ist natürlich auch wesentlich besser als der Toten-Hosen-Song an Tagen wie diesen. Den darf man auf gar keinen Fall verwechseln. Und das ist ja gesampelt auf Genie von Falco und das ist schon sehr, sehr cool. Also das ist ein richtig, richtig wichtiger Song einfach so. Und das ist auch das einzige Hip-Hop-Konzert, auf dem ich je aktiv war. Also zu diesem Album. Da war ich in der Turbinenhalle, habe ich Fettes Brot geguckt und habe dann entschieden, nee, Hip-Hop-Konzerte muss ich nicht. Also live fand ich das dann irgendwie doch nicht so doll. So, aber gehört haben wir das die ganze Zeit. So. Ja, die meisten meiner Feinde. Lauterbach, alles toll.
Lauterbach super auch. Ich habe noch eine zweite Geschichte. Und zwar ist es jetzt rückblickend so, glaube ich, der erste Moment, wo ich spürbar eine Kluft auftut zwischen mir und der nachfolgenden Generation, wo ich auch als Lehrer so immer dachte, ah, ich bin ja schon einigermaßen auf Augenhöhe noch und so und kann ja mit denen wirklich auch über ihre Interessen parlieren und so. Und ich war lange Verbindungslehrer bei uns in der Schule und wir haben so einen Oberstufenball. Und irgendwie war ich da mit einem Jahrgang war dann Technik AG auch, habe ich geleitet und so weiter und dann haben die da aufgebaut und war nachmittags dort und dann haben wir ausgemacht, dass ich eine Runde auflege abends, so 5 Lieder war der Deal und dann habe ich mir nachmittags bin ich nach Hause und habe mir so überlegt, so okay, jetzt zeige ich denen so mal ein bisschen irgendwie was los ist und habe mir 5 Lieder ausgesucht, wo ich dachte so, geiler geht es nicht. Ja, also ein Knaller nach dem anderen. Ich weiß nicht, war, glaube ich, von den Strokes war es, ja, Kings of Leon war, Maximo Park, Franz Ferdinand, alle Lieder der Stunde halt irgendwie. Wo ich dachte so, jetzt ist es ja Wahnsinn. Jet, Are You Gonna Be My Girl? Und so, jetzt knallen wir es mal richtig irgendwie. Und ich gehe irgendwie, also es läuft halt der ganze Hip-Hop-Quark und so, das ganze, was halt so läuft. Und dann kommt, ja jetzt legt der Hofmann noch auf und so. Dann habe ich aufgelegt. Beim ersten Lied waren noch 10 auf der Tanzfläche, beim zweiten Lied niemand mehr. Ich habe es dann irgendwie durchgezogen und danach hat dann irgendwie der Schüler wieder übernommen mit Emanuela und innerhalb von 10 Sekunden war die Tanzfläche wieder voll. Und Emanuela ist seitdem für mich so der Inbegriff von meiner Veropperung eigentlich so, wo ich denke, ich habe nichts mehr zu sagen den jungen Menschen musikalisch irgendwie. Es ist... Und mir war das nicht klar. Ich dachte so, ja, das ist so geil, was ich da spiele. Da tanzen die auf jeden Fall, auch wenn sie es nicht kennen. Wahrscheinlich kennen sie es ja eh. Ich habe das auch völlig unterschätzt, dass selbst 2005 die Jugend überhaupt keinen Indie-Rock mehr gehört hat. Und auch also komplett verstört war davon, was das jetzt da sollte. Das war so, wie wenn jetzt bei uns in den 80er Jahren so noch der Lehrer aufgelegt hätte und da wäre dann irgendwas von Eric Clapton oder Cream oder so, hätte der dann Jimi Hendrix gespielt und alle so, so. Ja, das ist meine Emanuela-Geschichte.
Ja, krass. Ich wäre bei dir auf die Tanzfläche gekommen mit den Songs, die du aufgelegt hast. Das klang schon alles ganz gut. Ja, aber ich wäre auch bei Emanuela geblieben. Also ich wäre jetzt auch, also.
Ja, das wäre ja okay gewesen. Ich dachte, die tanzen dann einfach weiter. Aber dass sie wirklich alle runter sind irgendwie und was ich da gemacht habe irgendwie, also so derartig niemanden interessiert, das hätte ich nicht für möglich
gehabt. Die Frage ist natürlich,
auch interessant,
ob sie sich da von vornherein auch so ein bisschen geplant auflaufen lassen wollten. Also,
kann
so,
auch so sein. Es war aber schon so ein Schwarmintelligenz-Ding, glaube ich. Also es war schon wirklich, es waren zu viele Schüler, als dass das abgesprochen. Also ich glaube, es war wirklich so ein instinktives lass mal was trinken.
Hört, da kommt der Musikexperte.
Ja, genau so. Ja.
Naja. Gut. Jetzt komme ich mit meinem Album und ich muss kurz vielleicht vorweg schicken, Das ist euch vielleicht ja gar nicht mehr so klar, weil ihr das ja, weil ihr vielleicht ein Tick zu jung wart, um das so musikhistorisch einzuordnen, was eigentlich 2005 auch noch war. Nämlich, glaube ich, und ich bin gar nicht allein, ich glaube, das kann man auch nachlesen, das letzte große Jahr des Indie-Rock. Es gibt ja das letzte Aufbäumen eigentlich der Rockmusik, der Indie-Rock-Musik so von 2001 bis 2005. Also geht los mit dem ersten Strokes-Album und hat dann eigentlich so seinen Höhepunkt nochmal 2005 mit einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen von Franz Ferdinand, Block Party machen ihr zweites Album, The Kills machen ein Album, die Kings of Leon starten durch in den USA mit ihrem zweiten Album, Mando Diao ist da, die Editors, die Arctic Monkeys starten 2005 durch mit ihrem ersten Album, die White Stripes werden immer bekannter, Death Cab for Cutie, Nada Surf, wie sie alle heißen. Und diese Klasse von 2005 ist nochmal so das letzte Aufbäumen eigentlich. Und was diese Bands machen, im Gegensatz zu den 90ern, die sich ja stark an den 70ern orientieren, ist eigentlich den Post-Punk wieder verwerten. So 78 bis 80, 81, diese ganzen Bands, The Jam und so. Und da kann man eigentlich von jeder dieser Indie-Rock-Bands kann man so das Vorbild auch benennen von 78. Franz Ferdinand ist immer Gang of Four, irgendwie dieses super groovige. Und die Band, die ich jetzt habe, bezieht sich eindeutig auf The Jam. Also ich würde sogar sagen, die bauen ihre komplette Karriere, zumindest ihr erstes Album, auf einem Lied von The Jam auf, nämlich Set the House Ablaze heißt es. Und wenn man mal Apply Some Pressure, die Single vom ersten Maximo Park Album, über das ich gerade spreche, vergleicht oder mal gegenhört mit dem Song Set the House Ablaze, dann hört man, glaube ich, innerhalb von 10 Sekunden. Dass ich recht habe mit meiner These. Ich finde dieses erste Maximo Park Album unfassbar toll. Ich habe es jetzt wirklich letzte Woche nochmal angehört und dachte, ich finde es immer noch genauso geil wie 2005. Also man kann ein Album nicht stärker anfangen wie mit diesen 4 Songs hier. Signal and Sign, Apply Some Pressure, Graffiti und Postcard of a Painting. Unglaublich. Also Apply Some Pressure auch nochmal, wo du denkst, du hast das Lied kapiert und dann kommt ein C-Teil und der ist nochmal geiler als der eigentliche Refrain. Ich finde es ein unfassbar tolles Album. Diese ganzen Bands haben alle so eins gemeinsam, außer dass sie sich auf Postpunk beziehen, nämlich dass sie so ein bisschen hektisch und hibbelig klingen. So. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich muss sagen, dass ich durch diese Bands auch Postpunk erst kennengelernt habe, weil eigentlich war ich 2, 3 Jahre zu jung. Ich habe den in den 80ern nicht mitgekriegt und habe mich jetzt erst eigentlich so nachträglich über Spotify natürlich so reingehört in diese ganzen Bands, die da eigentlich Pate standen für diese Bands, für diese Indie-Rock-Bands der 2000er, auf die sich da bezogen wird. Und Maximo Park finde ich eine der absolut stärksten von diesen Bands. Franz Ferdinand machen auch noch ihr zweites Album, aber ich muss sagen, dass ich mich an Franz Ferdinand so ein bisschen satt gehört habe. Mhm. Ich finde Do You Want To immer noch ein Wahnsinnslied, aber das Album insgesamt auch lang nicht mehr so gut wie 2005. Im Gegensatz zu dem ersten Maximo Park, A Certain Trigger, das genauso gut funktioniert, finde ich, wie am ersten Tag. Und mir gefällt es fast noch einen Tick besser als das zweite, über das wir an anderer Stelle ja schon gesprochen haben, das, glaube ich, vielleicht eher euer Favorit ist. Aber das ist halt, glaube ich, immer die Frage, welches Album man zuerst hört oder so. Und für mich war das zweite dann immer so, dass das halt nicht ganz so gut ist wie das erste.
Ja, also ich fand, dass dann auch auf dem Album alles sehr, sehr bekannt war. Also auch eben vor allem Apply Some Pressure. Aber auch, wie du gesagt hast, Our Earthly Pleasures war dann doch eher mein Favorit. Einfach wegen Books from Boxes. Ne? Also das war schon der ja. Überhit. Ich finde einfach so toll bei Maximo Park, dass die dieses tolle Englisch haben. Das macht so Spaß, das sich anzuhören. Die kommen ja aus Newcastle und die haben diesen besonderen Dialekt. Und ich glaube auch immer noch, dass sich auch hier so Lena Meyer-Landrut so an diesem Art Englisch orientiert hat. Die hat ja das früher so ultra übertrieben, später wieder aufgegeben. Aber ich glaube, die wollte auch so ein bisschen so klingen. Und Ja, also diese Indie-Schiene in dieser Zeit, da hast du recht, das war irgendwie genauso in dieser Zeit. Ich habe ja letzte Mal auch nochmal diese Serie OC California erwähnt und da in dem Soundtrack ist auch alles voller Indie-Rock, Indie-Pop-Musik und da wir diese Serie halt auch so geliebt haben, haben wir auch den Soundtrack die ganze Zeit so rauf und runter gehört und da war eben die ganze Zeit solche Musik. Die hatten ja in der zweiten Staffel dann auch diesen Bait-Shop, also so ein Schuppen eben, wo dann immer so Live-Musik gespielt wurde und da kamen dann ständig solche Bands vor. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, so von wegen The Killers und so. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, also Marc hat diesmal die besten Alben. Also das ist wieder ein Beweisstück dafür. Ne? Am Ende wird es auf diesem Album so ein bisschen weird. Also Acrobat und Kiss You Better sind irgendwie komisch. Gerade Acrobat und dann Kiss You Better dauert irgendwie so eine halbe Minute, ist das zu Ende. Also fast. Weiß nicht, was da noch die Idee dabei war. Aber der Anfang ist wirklich toll. Ja, das stimmt.
Ja. Und ich habe die auch live gesehen dann mit diesem Album, war auch eine fantastische Liveband einfach. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie da schon Lieder vom zweiten Album auch gespielt haben. Ich weiß nur, dass es war ein kurzes Konzert, Stunde 20, hat völlig gereicht. Jedes Lied geil, irgendwie kein Rumgemache, reicht mir völlig. Konzerte dauern mir eigentlich eh oft zu lang. Ich finde, eine Stunde 20 ist perfekt.
Auch so eine Alterserscheinung, eine Veropperung, ne? Ja, steht dann so da bereitet. Irgendwann schon so und hat so Rückenschmerzen langsam und denkt sich, okay, wann Döner?
zu der Zeit so, das ist ja so unsere Oberstufen-Abi-Zeit und so, ja. Frühe 20er auch noch irgendwie, da habe ich tatsächlich auch verhältnismäßig viel so Indie-Rock-Sachen gehört, also diese ganzen Bands, die du jetzt aufgezählt hast oder so, die kamen da auf jeden Fall vor. Maximo packt, glaube ich, immer einen Tacken zu britisch für mich dann eben so, weil ich kann ja diese Art von englischer Aussprache so sehr schlecht nur ertragen, deswegen war das definitiv nicht so meiner Favoritenband davon. Und ich muss aber auch sagen, aber das gilt fast nahtlos für alle Bands dieser Richtung irgendwie so. Heute kann ich das nur noch mit so einem Nostalgieohr irgendwie hören, weil mich das dann halt so in diese Zeit zurückholt. Aber irgendwie, also wenn jetzt eine Band kommen würde und diese Muck machen würde, würde ich sagen, so, ja, kannst du alleine machen. Freu dich.
Ja. Mhm. Ja. Ah, weiß ich gar nicht. Also jetzt gerade, wenn sowas wieder in den Charts laufen würde, ey, da würde ich aber sowas von drauf abgehen. Finde ich richtig gut.
Fühl ich nicht.
Ja, aber gut, ist ja Geschmackssache.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, wahrscheinlich, mir gefällt's. Wobei ich dann auch diese Nachfolgerbands und so, also Biffy Clyro und so Zeug, habe ich dann auch irgendwann nicht mehr gehört. Ich bin dann irgendwann auch ausgestiegen aus dieser Art von Musik. Ich glaube, dass es dann mit dem Indie-Rock auch weitgehend aufgehört hat bei mir, so zu der Zeit. Aber ja, gut. Mhm. Alex.
Ja. Wo wir gerade so ein bisschen so im Nostalgiegefühl sind, was so auch die Oberstufenzeit und so angeht, bringe ich jetzt mal auch direkt das Feiergefühl nochmal auf eine Stufe höher. Denn kaum ein Album bringt Nostalgie mehr zurück in die bouncenden Beine wie Shana Paul. Es ist so krass. Das ist ja so Dancehall, Reggae, Reggaeton aus Jamaika, dieser Sean Paul. Und das Album The Trinity ist das, weiß nicht, zweite oder dritte. Und es ist einfach ein Hit nach dem anderen. Ich habe letztens ein Reel gesehen. Da ging es darum, dass Millennials, die jetzt alle Eltern sind und nicht mehr feiern gehen, wie die reagieren, wenn solche Banger im Baumarkt oder im Gartencenter laufen. Und dann tanzen die und dann gehen die so ab, so zwischen den Blumenrabatten und so. Und da lief dann auch Temperature von Sean Paul. Und das ist einfach eine Musik, die auch jetzt beim nochmal wiederhören einen so irgendwie... Also meine Eltern hätten oder meine Mutter hätte gesagt, das ist ein Rhythmus, wo man mit muss. und es war auch damals schon der Fall. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wir damals so im Garten bei mir saßen. Wir hatten irgendwie gegrillt und dann haben wir immer noch so ein bisschen Holz da auf den Grill geschmissen und dann so gesessen. Und das wurde irgendwann spät. Da war irgendwie, keine Ahnung, 2 Uhr. Wir waren nur noch zu dritt. Und dann lief dann auch wieder Temperature von Sean Paul. Und dann sagte einer, ey, wenn hier so geile Musik läuft, warum tanzen wir dann nicht? Und dann stehen wir zu dritt auf und tanzen in dem Garten zu dieser Musik einfach, mitten in der Nacht. Also, wer das jemand von außen gesehen hat, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hätten dann alle mitgemacht, weil, wie gesagt, das geht halt sofort ab. Also, nur auf diesem Album fehlt eigentlich nur Get Busy. Das ist von dem Album Dirty Rock gewesen. Ist hier eben nicht drauf. Das ist noch früher gewesen. Der Rest ist aber drauf. Also We Be Burning, Like Glue, das gerade schon erwähnte Temperature, Ever Blazing und Give It Up To Me. Es sind einfach Songs, wenn man die jetzt hört, das bringt so ein Nostalgiegefühl zurück dieser Zeit. Ja, meiste Zeit rappt Sean Paul halt in seinem typischen Jamaika-Stil so in diesen Songs. Dieser Duett-Stil, der kommt später, also wo vor allem dann irgendeine austauschbare Sängerin den meisten Teil macht und er haut einfach nur so Sean Paul dazwischen. Das
Sean Paul und Blue Cantrell ist bei uns ein großes Thema.
Ja, genau.
Breathe.
Ja, genau
das sowas. Das läuft gern mal in Playlists meiner Frau.
Genau, richtig. Ja. Oder Breathe, genau, das ist auch so ein Beispiel dafür. Oder Rockabye mit Sia. Ne, das war ja auch ein großer Hit später, aber erst. Kommt aber hier teilweise auch schon vor. Es gibt den Song Connection mit Nina Sky, All on Me mit Tammy Chin und Break It Off mit der gerade erst in die Popwelt eingetauchte Rihanna. Ne? Also da sind auch schon ganz coole Duette mit, also sagen wir mal Duette mit drauf. Und bei einem Künstler ist das ja auch so, dass austauschbare Sängerinnen und Sänger den meisten Part machen und er steuert nur irgendwas bei und das ist nämlich Santana, der dann immer nur zwischendurch so seine Fudeleien macht. Und der kommt auf diesem Album auch vor. Es gibt nämlich einen Song mit Santana und Joss Stone, die damals auch relativ erfolgreich waren, mit zumindest einem Song. Und der Song hier auf dem Album heißt Cry Baby Cry. So, der ist nochmal ganz ein bisschen anders als die restlichen Songs, weil da eben diese Gitarre von Santana noch mit drin ist. Ne? Und auch mal ein Gitarrensolo und so. Ja, ansonsten würde ich aber für die Playlist auf jeden Fall Temperature auch empfehlen. Also damit einfach auch alle, die sich diese anhören, nochmal so richtig in diese Zeit zurückkatapultiert werden und vor sich hin bouncen. Also ich hatte Spaß, das nochmal zu hören.
Ich bin ja zu alt für dieses Lebensgefühl irgendwie und dachte eigentlich, Sean Paul ist irgendwie so eine Superknallcharge, aber ich kann schon, da meine Frau dieses Lebensgefühl immer auch kennt und versucht zu simulieren manchmal in der Küche und so, kann ich das schon nachvollziehen mittlerweile, was man an dieser Musik gut findet, auch wenn diese Art zu rappen, also ich habe eigentlich, mein Aufschrieb zunächst war absurd, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt.
Ah, da
aber
ist das absurd.
Ich kann schon verstehen, was es damit auf sich hat. Ich glaube, wenn ich diese Partys erlebt hätte, wozu ich einfach dann zu alt war oder in diesem Milieu gewesen wäre, oder meine Frau war dann auch in der Karibik und so, und gesagt, auf diesen Fischerbooten und so, halt alles Ghetto-Blaster und da läuft halt nur dieser Reggaeton-Kram. Und das habe ich halt nicht erlebt, daher ist es für mich ein bisschen ein Ärgernis im Musikfernsehen vielleicht, wo man dann gerne mal umgeschaltet hat. Aber ich kann es besser erahnen als jemals, glaube ich, durch meine Frau vor allem, was es damit auf sich hat.
Ja, ich würde auf jeden Fall eigentlich nahezu alles unterschreiben, was Alex gesagt hat. Ich habe ja auch notiert, bei wenigen Leuten kickt Nostalgie und Jugendgefühl mehr rein als bei ihm irgendwie so. Und alleine schon, also als du gerade Shanta Paul gesagt hast, also ich kann das ja schon, das kann man ja schon nicht hören ohne When You're Gossa Damn.
Ja, also
diese ganzen Adlibs irgendwie so, das ist so eingebrannt. Frage ist natürlich, wer braucht 21 Lieder auf einem Sean Paul-Album? Also,
sind da 21 Lieder drauf?
Also zumindest in der Spotify, vielleicht ist das so eine Deluxe-Version, aber ich dachte so, mach mal 10 weg, wird schon klar gehen. Weil, also.
Ja, nee, stimmt, ja. Richtig, Stunde also, 14.
Weil ist schon ein bisschen viel dann, genau. Aber, da habe ich auch gedacht, gut, Temperature hat einfach 1,3 Milliarden Klicks.
Ja, das ist doch einfach so toll.
Fun Fact, das reicht nicht für die Top 100. Also der meistgeklickten Songs, die fängt einfach bei 2,6 Milliarden Klicks an. Aber ich hab noch gesehen, Temperature 1,3 Milliarden. Ich habe gedacht, what? Milliarden.
Ja, es ist absurd. Ja, aber diese Musik ist auch so zeitlos, ne? Also auch heute hört die Jugend eben genau das hier. Also Bad Bunny ist ja ein super Beispiel. Das ist zwar dann auch auf Spanisch, aber vom Musikstil ja sehr ähnlich, würde ich jetzt mal so laienhaft behaupten. Und also das geht ja auch heutzutage richtig gut ab. Das heißt, das ist, also hättest du das damals aufgelegt hier, Marc? Also da hätte ich dir garantiert, dass da Leute auf die Tanzfläche gekommen wären.
So weit war ich da noch nicht. Heute könnte ich das.
Ever blazing, girl.
Ja. Und ansonsten möchte ich noch kurz ergänzen, dass du ja gerade gesagt hast, hier Get Busy fehlt von Dirty Rock und Gimme the Light, das er überhaupt so das erste Jean-Paul-Lied. Ne? Das
ja,
muss,
stimmt.
Muss man hier noch, muss man hier noch festhalten.
Ja, danke.
So, jetzt kommt der Klaus, der hat nochmal Indie-Rock, aber eine sehr, sehr, sehr abgefahrene Band. Also das zeigt aber auch nochmal, was da möglich war 2005 in dem Bereich, wo man gesagt hat, man kann sogar eine Band wie der jetzt eine Chance geben. Hier kommt er.
Jetzt ein Album, das mir Marc damals im Jahr 2005 gebrannt hat. Und die CD, also die gebrannte CD, klingt irgendwie anders als die gekaufte. Es liegt aber nicht am Brennen, sondern ich schätze, dass das irgendwie andere Aufnahmen sind. Und die klingt sogar noch frischer als das auf der gekauften CD. Ich muss das nochmal vergleichen. Es geht um die Band Art Brut, beziehungsweise Art Brü, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ich kenne den Ausdruck von einem Museum in Lausanne. Dort gibt es Kunst von Geisteskranken zu sehen, kann ich sehr empfehlen. Die machen ganz bestimmte Art von Kunst, nämlich immer sehr akribisch und manchmal denkt man, wie kann man so viel Geduld haben, sowas zu machen. Und deshalb habe ich gedacht, aha, Art Brut, das klingt wahrscheinlich geisteskrank und das tut es auf gewisse Weise auch. Die Platte heißt Bang Bang Rock and Roll und das Cover sieht aus wie ein Andy Warhol. Da sind die fünf Gesichter der Bandmitglieder so übereinander projiziert in verschiedenen grellen Farben. Sieht gut aus und was dann zu hören ist, gehört, finde ich, zum lustigsten, was ich sag's mal, Britpop im Allgemeinen hervorgebracht hat. Es geht los mit einem Lied, das sie, glaube ich, vorher schon mal veröffentlicht haben. Das heißt Form the Band. Und wie der Titel schon sagt, geht es darum, dass sie eine Band gegründet haben. Und da kommt, wie noch in einem anderen Lied, Top of the Pops drin vor. Und schon das zweite Lied brachte mich sehr zum Lachen. Das heißt My Little Brother. Und er singt da My Little Brother has discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. und es geht weiter mit Emily Kane. Ein Lied, in dem der Sänger zugibt, dass er immer noch in seine Jugendliebe verknallt ist. Und es gibt wunderbare Reime und Strophen. Super. School Kids und Basses singing your name, sage ich nur. Und dann kommt ein Lied, das räumt dann mit einem Tabu auf. Es geht nämlich um Erektionsprobleme. Das Lied heißt Rusted Guns of Milan, warum auch immer. Und es geht los mit I know I can, I know I can. Und einmal schreit er dann plötzlich Leave the light on. also er schämt sich, scheut sich vor nichts. Und so geht es dann halt weiter. Ein Lied heißt Moving to L.A. Da singt er, warum er jetzt nach L.A. geht und singt dann, dass er Hennessy with Morrissey trinkt und so weiter und so fort. Eine super Platte, ein riesiger Spaß und wenn ich das schon mal sage, ich mag ja eigentlich gar keine positive Musik, aber dieses Album ist wirklich ein Glücksfall. Was ich seltsam fand, nach dem Album gab es anscheinend noch weitere, zum Teil von Pixies Chef Frank Black produziert, aber man hat nichts in der Musikpresse darüber gelesen, zumindest habe ich nichts gefunden und das werde ich jetzt dann mal nachholen. Wenn die so gut sind wie die Platte, muss man die natürlich auch kaufen. Also Art Brut mit Bang Bang Rock and Roll, ein riesiger Spaß.
Ja,
Definitiv. Kann man nichts hinzufügen.
Ja, also es ist, ich fand es wirklich lustig. Es hat also echt Spaß gemacht zu hören. Ja.
Ich habe die auch gesehen mal noch bei einem Festival nachmittags und der Sänger war schon auch gut anzugucken. Hatte auch so ein ganz Bleistift-Schnurrbart irgendwie ist auch so eine gute Kasper-Figur irgendwie gewesen mit einer guten Show. Aber die waren wirklich kurz da und dann wieder komplett von der Bildfläche verschwunden.
Ja, so ein bisschen wie, also dieser gesprochene Gesang erinnerte mich so ein bisschen an The Streets, aber eben nicht Hip-Hop, sondern eher Rockmusik. Und dann auch so ein bisschen Frank Zappa natürlich irgendwie dabei, so das Absurde. Und Bonaparte, kennt ihr noch Bonaparte? Ja, also auch da, dieses Absurde ist da auch ganz drin. Und nee, ich fand das echt ganz lustig. 18.000 Lira fand ich auch noch einen geilen Song. Sounds like a lot of money. für die Jüngeren, das war nicht viel Geld.
Jüngere hören hier nicht zu.
Ja.
Ich habe übrigens zum Indie-Rock des Jahres 2015 noch einen schönen Liedtitel gefunden von einer Band mit dem Namen The Rakes, die mir gar nichts gesagt haben. Liedtitel des Jahres 2005: The World Was a Mess, but his hair was perfect. The world was a mess, but his hair was perfect. Okay.
Also, als ich gelesen habe, Art Brut oder Brüt oder wie auch immer, dachte ich schon, okay, so ein klassisches Klaus-Album, das wird ein anstrengender Tag. Dann habe ich gesehen, oh Gott sei Dank, es ist nur eine EP mit 5 Liedern, weil es gibt nämlich aus demselben Jahr noch die Emily Kane EP mit so 4 oder 5 Liedern. Dann habe ich das gehört und dachte, perfekt, nur eine EP, da bist du schnell damit durch. Und dann habe ich dummerweise ja nachgefragt, ob das richtig ist. Also, nee, da ist schon auch noch ein Album. Und dann hat sich jetzt herausgestellt, aus mir völlig unerklärlich drin, ich finde es unglaublich geil. Also ich habe das jetzt bestimmt schon 10-mal gehört in den letzten 3 Wochen, dieses Album. Es hat mich komplett in seinen Bann gezogen. Ich
liebe Martin immer für eine Überraschung.
Ich liebe diese Band. Also ich habe auf dem Schild, nach einem Album von mir, das noch kommt, ist das beste Album 2005. Also es ist, ist so geil. Ich lache mich immer noch jedes Mal über jeden Song tot. Ich liebe diese Stimme von dem. Ich liebe diesen Sprechgesang-Style. Streets ist tatsächlich irgendwie auch was ich da irgendwie so im Hinterkopf hatte. Und aber auch musikalisch, weil das ist irgendwie nicht langweilig. Das ist irgendwie, also ich finde es total cool. Ich habe sogar Klaus privat eine WhatsApp geschrieben, weil ich die Überraschung nicht verderben wollte, dass ich das nicht scheiße finde. Ob er noch mehr Bands hat wie die, und hat er gesagt, gibt's nicht. Es gibt die.
Nee, so. Schwer, ja.
Ja.
Aber krass, ihr euch mal so vertragen musikalisch.
Ist ein absolutes Novum. Müssen wir 10 Folgen für machen. 10 Jahre.
Wahnsinn.
Ja, also ich bin großer Fan. Allein schon in diesem I Formed the Band. Ja, das ist meine Gesangsstimme. Und nein, ich meine das nicht ironisch.
Das ist so geil.
Das ist echt
so toll.
Mega.
Ja.
Martin, du bist dran.
Ach so, ja. Ich habe auch noch irgendwas, warte. Wir hatten ja irgendwann schon mal so ein bisschen angeteasert, dass 2005 insgesamt jetzt nicht das beste und relevanteste Jahr der Popgeschichte irgendwie so ist. Deswegen habe ich, kommt jetzt so ein bisschen so meine beiden Schummelalben. Es gibt nämlich 2 Alben, die Ende 2004 veröffentlicht wurden, über die wir aber 2004 nicht gesprochen haben und die aber dementsprechend dann halt so 2005 natürlich irgendwie so, wenn ein Album im Dezember rauskommt, dann ist das ja kein 2004er Album, sondern in Wirklichkeit ein 2005er Album. Und so habe ich mir jetzt diese beiden Alben hier reingeschummelt, die jetzt als nächstes kommen. Und das erste, über das ich sprechen möchte, ist auch Hip-Hop, aber diesmal amerikanischer Hip-Hop, und zwar das Album R&G, was für Rhythm and Gangster steht, von Snoop Dogg. Untertitel The Masterpiece, weil darunter macht das nicht. Und In der unendlichen Vielzahl von Snoop Dogg-Alben ist dies aber durchaus ein besonderes, denn es ist zusammen produziert mit den Neptunes, die man vor allen Dingen kennt, weil Teil der Neptunes Pharrell Williams ist. Und auf diesem Album auch wahrscheinlich eins der immer noch bekanntesten Snoop Dogg-Lieder ist, nämlich Drop It Like It's Hot, an dem auch in dem Jahr absolut kein Vorbeikommen war. Insgesamt ist das Album, ich sag mal, musikalisch ein bisschen offener. Also es hat so diesen klassischen West Coast Gangster-Rap, für den man Snoop Dogg halt kennt. Aber eben über die Neptunes kommen da durchaus noch mal ein paar andere Elemente rein, auch so 70er-Jahre funkigere Sachen und so weiter und so fort. 20 Songs sind für ein Snoop Dogg-Album offensichtlich auch mindestens 5, wenn nicht 8 zu viel, so, ne? Also weil das über die Länge trägt das halt nicht. Auch wenn es immer wieder durch so diverse Feature-Gäste aufgewertet oder aufgelockert wird, die da doch sehr relativ divers sind, also 50 Cent, Nelly, so zwei sehr unterschiedliche Arten von Rap, die da drin sind. Dann Justin Timberlake, über den an dem ja in der Zeit eigentlich auch kein Vorbeikommen. Und es gibt einfach ein Featuring mit den Bee Gees. Das hat mich irgendwie auch überrascht, sage ich jetzt mal. Das funktioniert aber irgendwie alles. Also, weil das ist sowieso irgendwie so ein bisschen was auch andersrum gut funktioniert. Also, alle möglichen Popkünstler featuren sich ja in dieser Zeit und auch so bis in die tiefen 2010er Jahre so ständig Snoop Dogg einfach irgendwie rein. Und Snoop Dogg ist ein bisschen wie Käse, macht alles ein bisschen besser, wenn man es so drüber macht einfach.
Ein bisschen Snoop Dogg drüber streut. Ja. Just at Snoop Dogg.
Ja, also selbst ich muss sagen, dass der mir ja prinzipiell immer gefällt und selten mich nervt. Ich mag den von Anfang an. Ich habe dessen Debüt mir damals auf Kassette gekauft und als ich in New York war und auf dem Bau gearbeitet habe, immer gehört. Und habe den da schon, dachte, das ist jetzt ein Hip-Hop, der mir gefällt. Und eigentlich finde ich Snoop Dogg immer gut hörbar, so wie Eminem. Auch so, die irgendwie haben die was, das ist nie schlecht oder schlimm für mich. Ich war jetzt aber doch auch überrascht, wie viel Alben der wirklich gemacht hat. So richtig verfolgen tut man das ja auch nicht mehr, aber es ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, hat der 40 Studioalben oder so gemacht?
Jedes Jahr ein bis zwei, habe ich so das Gefühl.
Der hätte vielleicht für jeden Bundesstaat ein Album machen können. Also, genau. Der hat es noch geschafft. Ja. Ja, ich finde auch, das ist irgendwie so nett zu hören, also auch die Stimme von Snoop Dogg ist halt irgendwie so weich und so irgendwie warm, das ist nicht anstrengend zu hören, auch wenn da viel gerappt wird und so. Ich fand jetzt aber auch, dass das Album ein bisschen lang war mit 1 Stunde 17 Minuten, aber wie du schon sagst, diese verschiedenen Stile und Featurings, die lockern das ganz gut auf. Und ich muss auch echt sagen, jedes Mal, wenn irgendwer dieses schnalzende Zungengeräusch macht, dieses denke ich an Drop It Like It's Hot. Ja, also das ist ja sozusagen die Percussion in diesem Song, also der Beat. Und ja, also immer sofort Drop It Like It's Hot, Drop It Like It's Hot. Also, ja, gut, ist gut.
Ich habe jetzt noch ein Album. Da kann ich gar nicht allzu viel dazu sagen, aber es ist auch nochmal so Indie-Rock, der nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Die Band heißt Wolf Parade. Ich weiß nicht mehr, wo ich die eigentlich her habe. Ich glaube, ein Musikerkollege, der Sid, hat die mal angeschleppt, waren vielleicht auch im Rolling Stone, aber nicht mal da groß erwähnt. Also die liefen wirklich auch komplett unter jedem Radar, zumindest in der Musikpresse, die ich damals noch gelesen habe. Vielleicht eine ganz lose Verwandtschaft zu Arcade Fire, etwas kantiger würde ich sagen. Eine Band aus den 90ern steht noch Pate, die hießen Built to Spill, die haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen mit mindestens 2 Alben, sind auch Kanadier. Das Album heißt Apologies to the Queen Mary und ich mag die einfach gerne. Der hat eine weirde Stimme, der Typ, so ein bisschen, aber ich mag die. Und finde, dieses Album ist somit das Beste, was sie gemacht haben. Ich habe einige andere auch noch verfolgt und habe mir da, das ist noch eine Playlist, es gibt kein ganzes Album, das von vorne bis hinten super ist, aber die Playlist mag ich und höre ich ab und zu mal und freue mich da an diesen 20 Liedern oder so, die es insgesamt sind. In einer perfekten Welt wäre vielleicht das Lied It's a Curse ein Hit finde ich super, super. Auch Dear Sons and Daughters of Hungry Ghosts gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch noch einige andere sehr leicht weirder, kantiger Indie-Rock, der nichts damit zu tun hat mit diesen super eingängigen Arctic Monkeys oder auch Kaiser Chiefs, zu denen ja nachher auch noch mehr, die so unbedingt gefallen wollen. Das tun die nicht, Wolf Parade. Aber dadurch werden sie umso interessanter, finde ich.
Ja. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendeine Band zu finden, die an die mich das erinnert. Ich dachte vielleicht kurz irgendwie Queens of the Stone Age, aber das hat dann auch nicht so richtig gepasst. Aber ich fand's gut. Also ich kannte das überhaupt nicht, hatte mir gar nichts gesagt. Und ich fand's eine ganz gute Alternative-Band, mal wieder so. Also
ja. Ja. Also man hat keine Assoziation, man weiß nicht, was so klingt. Ja. Die stehen echt so ziemlich alleine da irgendwie mit dem Sound, den sie da machen. Ja.
Die stehen alleine vor ihrem Wolfsbau und heulen. So sieht's aus.
Ja, genau, ja.
Also die Stimme, also ich kannte die auch nicht. Vom Namen der Band her dachte ich, das könnte so ein bisschen was Metaligeres sein. Irgendwie so. Also so Metal-Bands heißen ja auch mal irgendwas mit Wölfen oder so.
Ja, ja.
So, aber war es dann irgendwie so gar nicht. Und die Stimme von diesem Sänger ging mir richtig auf den Keks irgendwie. Keine Ahnung. Und es ist ja bei mir ganz oft so, dass so die Stimme von Frontleuten irgendwie, die macht so 90% aus, ob ich damit mit der Mucke klarkomme oder nicht. Die ging gar nicht. Das war, glaube ich, das für mich anstrengendste Durchhören irgendwie.
Ah, okay. Nee, da kommt noch was.
Okay, dann Alex.
Wenn du ein bisschen was Metaligeres magst, dann habe ich vielleicht was für dich. Auch wenn man das auf den ersten Blick gar nicht denken mag und auch wenn da vielleicht so wirklich so zwei Wölfe in dieser Band anscheinend zu schlummern scheinen, nämlich Nickelback. All the Right Reasons ist das Album aus dem Jahr 2005 und ein Kumpel aus meiner Band, der Bassist, der hatte damals immer das Potenzial von Nickelback irgendwie erkannt. Und wir haben die eher immer so eher belächelt, so wie man das halt so gemacht hat. So, wenn man wirklich True Metal war, dann war Nickelback irgendwie, was wollen die überhaupt hier? Und Chad Kroeger sieht ja auch so ein bisschen aus wie so eine Einhorn-Version von James Hetfield. So, also irgendwie so ein bisschen so, aber mit sehr viel Glitzer und Staub. So, und und es ist auf diesem Album wirklich eine Diskrepanz zwischen der Scheißigkeit der Singles und der Coolness der restlichen Lieder, finde ich. So, das fängt an mit Follow Your Home und das ist auch, ich stehe ja immer auf gute Album-Opener, das wissen wir ja mittlerweile, und wie geil geht das denn los mit so einer Double Bass und so richtig intensivem Schlagzeug, runtergestimmten Gitarren direkt rein mit so einem echt krassen Riff. Und dann, man denkt sich, Moment, ich wollte doch heute Nickelback hören, ich wollte mich doch mal entspannen. Aber nee, das geht richtig los. Und das geht auch so weiter. Da sind auch andere Songs drauf. Richtige Metalbretter mit harten Riffs, so Double Bass Drum und eben selbst runtergestimmten Bässen und so. Animals kann ich auch noch empfehlen, ist auch ein sehr cooler Song. Und dann stehen aber auf der anderen Seite eben diese Singles, nämlich wie zum Beispiel Photograph. Also das ist ja auch so furchtbar. Und die Ober-Cringe-Nummer Rockstar. Also da habe ich auch immer schon, wenn das im Radio lief, gedacht, ey, was wollt ihr denn? Was ist denn das für ein Quatschlied? Also immer diese Traumvorstellung davon, ein richtiger Mega-Rockstar zu sein und was man dann da alles so hat. So ein Drug-Dealer on Speed-Dial und irgendwie Front-Door-Key to the Playboy-Mansion und 15 Autos und aber die ganze Zeit nur im Tourbus unterwegs sein. Ich dachte mir halt irgendwie so, ja, Moment, aber ihr seid ja schon irgendwie so Rockstars. Also ihr seid ja wirklich weltbekannt. So. Und wenn man dann so einen Traum hat, ist das irgendwie merkwürdig. So, wenn wir jetzt davon träumen würden, so Rockstars zu sein, ist das irgendwie authentisch, witzig, ironisch, was weiß ich. Aber wenn so eine Band, die so halb Rockstar ist, das träumt, ist das auch irgendwie weird, oder? Und deswegen fand ich Nickelback immer so ein bisschen merkwürdig, aber eben auf dem Album sehr, sehr viele coole Songs, die man so nicht erwartet hätte. So, ja. Was sagt ihr dazu?
Ich hatte die auch immer.
Ich hab, achso,
ja. Bitte.
Nee, sag du mal, Martin.
Also ich hätte gesagt, ich hatte die auch immer nur so unter, als Meme sozusagen, irgendwie so. Also Nickelback war immer so dieser Prototyp von, ja, sie möchten gerne eine coole Rock- und Metal-Band sein, aber sind es halt nicht irgendwie so abgespeichert. Ja. Und jetzt muss ich aber, ich gebe dir da völlig recht, irgendwie, also auf diesem Album, also auch wieder so fettes Brot-mäßig die guten Songs auf dem Album versteckt und dann so komische Singles. Also, weil, also es war ja, es, das ging ja, wie hieß denn der erste? How You Remind Me? War das erste Mal? Was? Das war ja auch so.
Ja. Das war aber nicht auf dem Album.
Nee, nee, aber das war ja so der erste Song von denen, wo so auch tatsächlich, Digga, was ist das denn jetzt? So. Ja. Also ein bisschen so, manchmal so, ah, Gott sei Dank, immerhin mal eine Gitarre in den Charts, aber auf der anderen Seite, ja, aber was denn für einer?
Ja, richtig.
Was mir da jetzt passiert, wenn ich mir das anhöre, ist eigentlich was ganz Schlimmes. Und ich muss da was machen und sagen, was ich immer selber gehasst habe, als ich noch jünger war, ist, wenn dann die Alten immer bei Musik, die einem gefallen hat, gesagt haben, ja, aber das gab's doch alles schon. Und Nickelback ist, also, wenn ich mir dieses Album anhöre, ist wirklich bei jedem Lied, höre ich, was die gerade zitieren. Mhm. Und zwar 1:1. Also ich habe, was ich geschrieben habe bei diesem Album ist 1994 all over again. Dieses Album ist ein Alternative Rock mit 90er Abklatsch. Ich höre die Stone Temple Pilots omnipräsent über das ganze Album verteilt. Ich höre, was dieses Runtergestimmte und dieses eher Heavy von den Liedern, die ihr gerade genannt habt, ist Soundgarden drin. Und dann haben sie noch so ein bisschen New Metal irgendwie reingemischt irgendwie. Und es ist halt wirklich so, dieses Phänomen, was man ganz oft hat in der Musikgeschichte. Du hast einen Trend, wie jetzt diesen 90er Jahre Alternative Rock. Und da kommen die ersten 3, 4, 5 Bands und die machen das Ding groß. Und dann kommen halt die Epigonen. Und Nickelback ist halt einfach nichts anderes als eine Band, die halt was nachmacht, was es halt schon gab. Die machen das gut, die machen das ordentlich, aber es klingt wie eine KI. Also ich kann dieses Album nicht hören, ohne zu denken, ja, aber ich glaube, ich höre mir lieber die Stone Temple Pilots an, weil die sind halt the real thing. Aber das ist halt eine Altersfrage und ich habe es gehasst, wenn ich sage, ja, Nirvana, das gab's doch alles schon und so, ja, doch auf! Aber es ist halt, es ist Wahnsinn. Also Nickelback ist wirklich so, die machen das wirklich sehr ordentlich, aber es ist halt derartig zusammengeschustert aus Sachen, wo ich fast bei jedem Lied sagen kann, ah ja, okay, alles klar, ich weiß, wo es herkommt. Aber naja, also ich konnte aus dem Grund Nickelback halt auch nie so richtig ernst nehmen.
Aber wir müssen festhalten, Chad Kroeger ist immerhin derjenige, der Avril Lavigne abbekommen hat. Und davon haben wir ja damals alle geträumt.
Und deswegen wird er gehasst, zu Recht.
Ja, so nämlich.
Okay, jetzt haben wir nochmal Indie-Rock vom Klaus.
So, die nächste Platte, die ich bespreche bzw. empfehle aus dem Jahr 2005, stammt von den Kaiser Chiefs und sie heißt Employment. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die lange von einem Freund gebrannt im CD-Schrank liegen hatte und eigentlich nie angehört habe. Bis dann vor einigen Monaten meine Söhne im Fernsehen, wie so viele Menschen, Darts angeschaut haben. Und da gibt es das sogenannte Walk-On, bei dem die Darts-Stars durchs Publikum laufen und dann auf die Bühne vor das Dartbrett stehen. Und da kam das Lied I Predict a Riot, als der Dartspieler Luke Humphreys durch die Menge lief. Und ich dachte nur, das Lied kenne ich irgendwer und ich finde es eigentlich voll super. Und dann haben wir gerätselt, was der da eigentlich singt. Und dann kamen wir drauf, dass da I Predict a Riot singt. Und daraufhin habe ich mir die Kaiser Chiefs nochmal angehört und bemerkt, dass das eine super Platte ist. Da gibt es noch ein Lied, das heißt Na 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 Na. Und das ist so ein richtiges fieses Lied. Da singen die da und Na 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 Na. Treibender Rhythmus und eine Hektik, die man...
Wurde damals vom Rolling Stone als nervigstes Lied des Jahres gewählt, weiß ich noch. Zu Recht.
In manchen Britpop-Bands kennt, aber immer noch im Rahmen, sodass es sehr angenehm ist. Also eine sehr gute Platte. Und das letzte Lied heißt Caroline Yes. Ich glaube, es gibt ein Lied, ich weiß gar nicht, ob das von den Beach Boys ist, das heißt Caroline No.
Ja, Beach Boys.
Bin mir aber nicht sicher, vielleicht habe ich jetzt auch Schrott erzählt. Das erste Lied heißt Every Day I Love You Less and Less. Muss man auch manchmal bringen, so einen Titel. Und wenn man jetzt 2005 als ein wichtiges Jahr des Post-Britpop anschaut, da gab es ja noch eine Platte von Franz Ferdinand, dann gab es Art Brut, dann gab es Kaiser Chiefs, dann gab es die Supergruppe und Superplatte von Maximo Park. Dann muss man sagen, sind die Kaiser Chiefs oben mit dabei mit der Platte Employment.
Ich muss dem Klaus hier widersprechen. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der ist fies, aber ich finde, er stimmt. Die Kaiser Chiefs sind für die Strokes Franz Ferdinand und Maximo Park das, was Nickelback für die Stone Temple Pilots und Pearl Jam sind. Ich finde, mit den Kaiser Chiefs ist dann dieser Indie-Rock-Hype irgendwie irgendwo angelangt, wo es dann gerade, Stichwort na 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 na, wo es albern wird und wo dann so, ja, vielleicht auch das, was Hubert K. für die Fehlfarben war oder so in der Neuen Deutschen Welle oder so, wo es halt dann so ein Kommerz-Ding wird, das irgendwie nicht mehr cool ist. Also so ging es mir ja immer mit den Kaiser Chiefs.
Also sorry, ja, Martin, du hast zuerst Liv geholt.
Ach so, ja, also erstmal gilt da jetzt weiterhin Ähnliches, was ich gerade schon gesagt habe, wobei ich jetzt sagen muss, also zumindest vom heutigen Standpunkt aus haben mir jetzt die Kaiser Chiefs besser gefallen als Maximo Park, aber das ist sicherlich sehr, sehr geschmacksabhängig.
Ja. Ich habe das Album zum Fahrradfahren gehört, da war das irgendwie cool, sich dabei so ein bisschen so, während der Wind so um die Nase wehte, dabei diese Musik zu hören, das tat ganz gut. So schöne Wettermusik. Ich habe auch die Kaiser Chiefs nie komplett verfolgt. Es gab halt diesen Uber-Hit Ruby. Dann gab es noch einen tollen Song, der hieß Never Miss a Beat. Und ansonsten habe ich die nie auf Albumlänge oder so gehört. Und auch dieses Album war mir bis auf I Predict a Riot eher unbekannt. Das ist halt so ein bisschen auch so Labor-Class-Indie-Musik. Ne? Deswegen auch hier Employment. Passt irgendwie, finde ich, dann auch zu Darts. Und auf dem Album ist ja auch irgendwie ein Song drauf, der klingt schon so ein bisschen wie so ein Pub-Song, der so halb betrunken gesungen wird und so. Und ich fand Oh My God noch ganz cool. Das wurde immer die ganze Zeit wiederholt. Das war irgendwie so ein zum Mitmachen ganz cool. So, fand es jetzt nicht schlecht, aber auch jetzt nicht, wer weiß, wie gut.
Okay.
Ja.
Dann sind wir in der nächsten Runde und der Martin ist dran.
Genau. Ein zweites Album oder vielleicht eher sowas wie eine EP, keine Ahnung, müssen wir uns gleich mal drüber sprechen, das Ende 2004 rausgekommen ist, ist Collision Course von Jay-Z und Linkin Park.
What?
Also, so ging es mir zumindest 2005. Das ist in so einer Reihe entstanden. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie fortgeführt wurde, nachdem, also MTV hatte ja diese Unplugged-Dinger, die so richtig steil gingen irgendwie. Und dann haben die gemacht MTV Ultimate Mashups. Und in dieser Reihe ist das sozusagen entstanden. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehr von gibt, aber ich hätte jetzt zumindest nichts, was so, ich sag mal, prominent gewesen ist. Ja, da sind im Prinzip sechs Mashup-Songs drauf. Das heißt, immer ein, ja, also mehr oder weniger ein Lied von Jay-Z und ein Lied von Linkin Park eben so ineinander geschraubt sozusagen. Und mir gefällt das ziemlich gut, weil das ja im Prinzip so meine beiden großen Lieben, nämlich Rap und härtere Metal-Sachen so miteinander verbindet. Und im Prinzip, also ich meine, Linkin Park macht das ja für sich auch schon, aber ja, also Jay-Z ist halt schon der bessere Rapper im Vergleich zu dem, wie heißt der, Mike Shinobi oder irgendwie so, ne?
Shinoda.
Ja, wie auch immer.
Shinobi.
Ja, zu viel Cyberpunk gerade am Zocken. Ja, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall, also ich mag es sehr. Die Songs sind durchaus unterschiedlich gut in ihrer Qualität, aber die auch ausgekoppelte Single Numb Encore ist halt besser als beide Lieder für sich alleine. Also, das ist das Gesamtwerk besser als die Summe seiner Einzelteile. Und Numb ist schon ein echt guter Song von Linkin Park. So.
Ja. Das ist wirklich so. Also, das ist wie so eine Fusion aus Son Goku und Vegeta. Also, Gogeta, das war so, boah, so ein richtiger. Also, als das zum ersten Mal irgendwo lief, da dachte man sich, wer hat denn das zusammengemischt? Das ist ja großartig. Welcher DJ ist denn so gut? Ja, und dann war das aber einfach wirklich von denen eben zusammengemacht. Und ich finde es halt wirklich auch, diese sonst so unüberbrückbaren Gegensätze zwischen Hip-Hop und Metal, die sind halt hier einfach so, hey, ja, wir machen eh New Metal. Also, wir können das hier so machen. Das geht schon. Und Jay-Z hat ja auch da immer schon sehr coole Beats gehabt und sehr viel echtes Schlagzeug und so in seinen Songs mit drin. Von daher ist er der handgemachter Musik ja auch nicht fern und so. Von daher treffen da schon zwei gute Welten aufeinander.
Das ist ja kein Quatsch. Also das gab es ja seit den 90ern, ist es ja ein Versuch, der immer wieder gemacht wurde. Rage Against the Machine haben ja einen kompletten Sound darauf aufgebaut. Kid Rock aus, erste Album, ja, ist ein richtiger Rap-Metal. Und also so absurd, wie es klingt, ist es ja dann nicht. Und ich finde gerade auch der erste Song funktioniert super. Der klingt erst so ein bisschen albern und als dann aber der Refrain kommt mit dem richtigen Gesang, so ergibt es schon wieder alles einen Sinn. Ich finde es nicht so verkehrt oder ich finde es total naheliegend, dass man auf die Idee kam, sowas zu machen. Weiß jetzt nicht, wie gut es gealtert ist letztlich. Es gab dann auch diesen legendären Soundtrack von dem Film Judgment Night, wo so Alternative Rock Bands und Hip-Hopper kollaboriert haben für jeden Song. Der war damals so in den Mitte 90er, späte 90ern. Großes Thema auch, Cypress Hill und mit dann Helmet und solchen Knüppelbands dann kooperiert haben. Also das gab es schon immer mal wieder und hat ja sehr, sehr oft eigentlich gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut es gealtert ist. Heute will man davon wahrscheinlich nichts mehr wissen. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt in der Art.
Ich fürchte, es gibt einfach heute keine bekannten Metal-Bands mehr sozusagen, die das...
Ja, die sich darauf einlassen, vor allem auch. Ja.
Ich habe übrigens noch einen Fun-Fact zu dem Song Faint von Linkin Park. Der ist ja hier auf dem Album zusammen mit Jigga Watt gemashupt. Der Song Faint, der hat ja bei signifikantes Streicher-Sample. Und ich habe mal rausgefunden oder beziehungsweise gehört, wo das herkommt. Das ist nämlich eine rückwärts und etwas higher gepitchte, abgespielte Sample aus dem Soundtrack von James Bond, Liebesgrüße aus Moskau. So. So. Von daher auch wieder super. So, könnt ihr haben. Ich wollte das einfach nochmal loswerden, weil wir werden darüber ja nicht mehr sprechen. Linkin Park wird uns kaum noch begegnen wahrscheinlich. Und dementsprechend muss ich das jetzt hier nochmal kurz droppen. Danke.
Kein Problem. Hier kann alles rein, was einem einfällt. Ja, zum Beispiel auch die nächste Band von mir. Ich habe jetzt da, also Indie-Rock jetzt, ist jetzt die letzte und auch nochmal ein Beispiel, was da möglich war. Also, dass selbst so eine Band irgendwie einen Plattenvertrag gekriegt hat. Und sogar gute Kritiken damals. Die Band heißt Clap Your Hands, Say Yeah. Die haben dann danach noch einige Alben gemacht. Das hat sie, glaube ich, auch einigermaßen verkauft, sogar dieses Debüt. Und die haben ein Alleinstellungsmerkmal und das ist der sehr, 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 sehr spezielle Gesang. Ich nehme jetzt mal an, dass Martin relativ schnell ausgestiegen ist. Deswegen habe ich in einer WhatsApp mal geschrieben, fangt hinten an. Man darf auf gar keinen Fall die ersten drei Lieder hören. Man muss eigentlich in der Mitte anfangen, weil die besten Lieder kommen eigentlich ganz, ganz, ganz hinten. Es ist auch ein seltsames Konzept irgendwie, zu sagen, wir machen das beste Lied, ist das letzte und das zweite. Beste Lied ist das vorletzte. Aber die machen das so. Und wenn man einen Sänger hat, der so singt, dann ist wahrscheinlich eh alles egal. Was der macht, ist, er singt wie ein betrunkener David Byrne, was echt schwierig ist, weil David Byrne eigentlich schon wie ein betrunkener David Byrne klingt, wenn er normal singt. Und das muss man erstmal bringen. Und ich würde jedem sofort sagen, alles klar, ich widerspreche nicht, der sagt, ich kann mir das nicht anhören, das ist furchtbar. Aus irgendeinem Grund gefällt mir das wahnsinnig gut, vielleicht einfach, weil ich großer David Byrne-Fan bin, ich weiß es nicht. Und ich finde sogar, dass viele dieser Lieder funktionieren. Es ist eher folkig, auch mit viel Akustikgitarren, relativ minimalistisch arrangiert. Aber ich finde Songs wie Over and Over, The Skin of My Yellow Country Teeth und dann eigentlich wird es mit jedem Lied besser, Is This Love und vor allem auch Heavy Metal und mein absolutes Lieblingslied, das mich nochmal genauso euphorisiert hat wie vor 10 Jahren oder 15, als ich das Album das letzte Mal gehört habe, das allerletzte, Upon This Tidal Wave of Young Blood, finde ich einfach grandios und gehört zu meinen absoluten Lieblingssongs auf jeden Fall 2005 und überhaupt aus dieser Indie-Rock-Zeit. Ja, ich habe dann mal noch ein Nachfolgealbum von denen gekauft, da war dann die Magie irgendwie weg und es hat nicht mehr funktioniert, aber dieses Album gefällt mir zu mindestens 60% nach wie vor erstaunlich gut und das ist eine völlig subjektive Einschätzung, da das nehme ich hin wie ein Mann, wenn da jemand sagt, das ist ganz schrecklich.
Ja, ich fand es schön, dass du das jetzt nochmal so eingerahmt hast. Dann, ja, also ich fand es ganz schlimm. So, positiv kann man anmerken, musikalisch fand ich es okay. Also da war schon ganz nett, auch teilweise ganz gute Riffs, auch wenn der Song Heavy Metal nichts mit Heavy Metal in irgendeiner Weise zu tun hat.
Nee, natürlich nicht.
Aber dieser Gesang, also so schief und immer so die gleichen, also das muss er erstmal hinkriegen, so schief zu singen.
Ja, ja.
Ja, also du hast gesagt, David Byrne, ich fand auch irgendwie so, auch wegen der Mundharmonika, so ein bisschen Bob Dylan, so, also dieses Gekrächz. Und ich, naja, also habe ich mir wirklich aufgeschrieben, was ist denn das für ein Gekrächz? Und dann habe ich
ja, das hier, ist schon hart, was der da macht.
Ja, ja, ja. Dann habe ich mich auch gefragt, hat Marc vielleicht doch nicht die besten Alben heute? Aber
nein, also mit dem Album, das ist klar. Ich musste es bringen, ja, weil es mir damals gefallen hat und ich habe es jetzt wirklich angehört und dachte so, Sabalot gefällt mir immer noch.
Ja, ich habe auch wieder so gedacht, ist man vielleicht so ein Musikkonnoisseur, wenn man sowas dann mag, ne, so, ah, da muss man halt.
Ich kann
so
das gar nicht, ich weiß nicht, so. Ich höre da jetzt, ich kann das auch nicht intellektuell begründen, ich habe einfach von Anfang an gedacht, diese Lieder gehen bei mir rein und der Gesang stört mich null.
Ja, es gibt
und
ja auch
ich weiß nicht warum.
Gourmets, ja, mögen ja auch Trüffel zum Beispiel. Das ist halt auch so, ja, eine Frage, wieso eigentlich? Das schmeckt ja furchtbar. Und so ist das so ähnlich. Also,
wahrscheinlich, ja.
Stimmlicher Trüffel.
Also ich hab aufgeschrieben, absolut nicht meins, aber keine Katastrophe. Also ich fand tatsächlich, Wolf Parade hat mir schlechter gefallen. Andererseits muss ich aber jetzt auch sagen, ich habe es nicht von hinten gehört, sondern von vorne. Und ich muss sagen, die Songs, die du jetzt als die guten herausgestellt hast, waren die, die mich am meisten genervt haben. Und die am Anfang, okay, fand ich in Relation dazu dann noch so ein bisschen, weiß ich, eingängiger vielleicht. Also,
Also ja, dann ist ja gut. Ich hatte extra diese Nachricht geschrieben, weil ich schon dachte, das wird schwierig mit dem Album. Und dann vielleicht ein Hörguide irgendwie.
So ein Disclaimer.
Ja, genau.
Ja.
Okay. Also gut, Alex.
Ah ja, ich. Wo war ich denn jetzt eigentlich noch? Ach ja, komm, dann machen wir nochmal ein ganz nettes Album hier für als vorletztes. Und zwar eine Band, von der ich damals Riesenfan war, ist auch ein Wiederkehrer. Ich glaube, ich hatte in der 2000er-Folge schon einmal ein Album von Bon Jovi. Aber auch dieses Album muss ich besprechen, weil ich genau in dieser Zeit halt so ein richtig großer Bon Jovi-Fan war. Ich habe mir ständig dieses Best-of-Crossroads-Album angehört, weil da eben die besten Stücke von Bon Jovi so drauf sind. Und ich habe die auch live gesehen damals, also 2005 oder lass es 2006 gewesen sein, irgendwann so da. Nämlich auf Schalke, in der Schalke Arena, ein riesen Konzert und Gianna Nannini war Vorband, also ganz großartig. Und ich habe sogar dieses Album Have a Nice Day als CD gekauft. So. Die macht sich auch ganz gut im CD-Regal, weil die hat so ein cooles Cover. Da ist so ein frecher Smiley aus so einem knallroten Hintergrund drauf und das kann man gut erkennen. Und auch bei dem Live-Konzert, was ja wirklich fulminant war, so ein bombastisches Konzert, hatte ich glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. So, ne? Also wirklich diese ganze Arena da voll mit 10 Meter hohen LED-Wänden und solche Geschichten. Ne? Also das war 2005 schon noch was ganz Besonderes so. Und das Album beginnt auch, finde ich, fulminant mit eben dem Titelsong Have a Nice Day. Knallt gut rein, bleibt leider aber nicht so. Muss man schon sagen. Es ist ein Wohlfühlalbum, habe ich mir aufgeschrieben, mit vielen, vielen pathetischen Songs, so ganz warme, freundliche Messages, so zum Beispiel der Song Who Says You Can't Go Home, ja, so, oder auch Welcome to Wherever You Are, ja, dass man sich einfach zufrieden geben soll mit dem, was man ist und so, oder auch so ganz ultra pathetisch Ring the Bells of Freedom und solche Geschichten. Es kommen auch so ganz cringige Christian Lines rein wie Remember that you're perfect, God makes no mistakes. Das schüttelt mich ja eigentlich immer, wenn ich sowas dann höre, weil ich, das geht mir dann irgendwie zu, weiß nicht. Es gibt auch eine Country-Version von Who Says You Can't Go Home mit Jennifer Nettles. Ist alles ganz hübsch. Last Cigarette ist eine schöne Metapher bzw. Vergleich. Aber alles irgendwie sehr seicht dann hinten raus. Also was heißt hinten raus? Größtenteils. Ist ja auch mal schön, muss ja nicht immer knallen, aber so ein paar richtig fette Rocksongs, die so nach vorne gehen, hätte ich mir dann schon noch ein bisschen noch gewünscht. Außer Have a Nice Day eben und meinem Lieblingslied vom Album Last Man Standing ist da nicht so viel dann noch drauf. Und ja, man muss auch sagen, danach kann man Bon Jovi dann auch vergessen. So, also alles, was danach kam, war dann wirklich nicht mehr so toll. Aber dieses Album in diesem Jahr war nochmal so ein Highlight sozusagen, weil ich halt damals sowieso so ein großer Bon Jovi-Fan war und dann eben noch so ein Album rauskam, das mir dann in der Zeit recht wichtig war.
Ja, also für mich ist, ich finde ja diese frühen Sachen von Bon Jovi bis Keep the Faith, würde ich sagen, ich will jetzt nicht mich als Fan bezeichnen, aber das finde ich schon gut und das mag ich sehr und fand ja diese Art von 80er-Jahre-Hardrock dann auch immer prinzipiell gut und fand auch diesen Wandel, den die dann so relativ geschickt vollzogen haben, in die 90er rein, ja, schlau, also wirklich sehr visionär auch, wo die wirklich schon sehr früh erkannt haben, wo die Rockreise hingeht und dann mit Keep the Faith einfach genau den Zeitgeist getroffen haben nochmal, auch optisch dann mit Sepia und die Haare kürzer und Flanellhemden und so, die waren da also sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen, irgendwie, wie die sich da chamäleonartig in die 90er gewunden haben. Und danach bin ich dann ausgestiegen, auch mit so It's My Life und so, wurde es für mich dann irgendwie zu banal und jetzt dieses Album habe ich jetzt zum ersten Mal angehört und muss sagen, dass da eigentlich schon alle Glaubwürdigkeit verspielt ist irgendwie so für mich.
Ja.
Also als jemand, der die alten Sachen irgendwie gut fand, so, also vom Cover angefangen, so, denkst so, das ist banal und albern. Irgendwie und hat nichts mehr mit irgendwas zu tun, was man als, das ist nicht mehr satisfaktionsfähig jetzt.
Ich bin hier immer der.
Ja, ich kann es nachvollziehen, ja.
Ich bin hier immer der Meinung, so ein Bon Jovi-Lied ist halt 10 Sekunden lang gut und dann, wenn die eins können, dann ja so fulminante Einstiege in Songs, ne? Also irgendwie, also auch ja, bei It's My Life, dass er einfach. Es ist das, die ersten 10 Sekunden sind ja einfach mega geil und dann ist aber danach halt nicht mehr so mega geil. Und so geht es mir dann doch relativ oft bei Bon Jovi-Liedern. Und hier fehlt mir das aber. Also ich habe ja aufgeschrieben, wo ist dieser Brecher-Track? Also, keine Ahnung, Have a Nice Day ist es halt nicht. Ne? Also, nee, und der ist schon der Versuch, dieser Song zu sein, aber der schafft es nicht. Ansonsten ist mir das alles dann da so, wie du sagst, so viel zu, weiß nicht, balladig und fühl ich nicht. So. Und ich war nie großer Freund von Bon Jovi, aber da gibt es auf jeden Fall eine Vielzahl von Sachen, die da besser von denen sind. Und um nochmal.
Ja, das stimmt definitiv.
Und da möchte ich nochmal ganz kurz hier Bezug auf die Zeile nehmen, die du da gerade zitiert hast. Da würde ich dagegen halten, wo du gesagt hast, du hast es in Gelsenkirchen gesehen. Der großartige Gelsenkirchener Rapper Pillard hat mal gesagt: An deinem Gesicht sieht man, dass auch Gott manchmal Fehler macht.
So rum. Ja,
so ist so, so, so heute Schuh raus, genau.
Ja. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch, nachdem ich gesehen habe, das kam 2005, da habe ich mir sofort notiert, das muss er auf jeden Fall machen hier in dieser Folge. Dann habe ich es mir angehört, das Album, und dachte, oh, so geil ist es ja gar nicht. Aber dann hatte ich es ja schon erwähnt und dann habe ich euch das schon gezwungen zu hören und dachte, jetzt ändere ich das jetzt auch nicht mehr. Und es hat ja auch was mit wie persönlichem Empfinden und Rückkehr in die Zeit und so zu tun. Ja, genau. Dementsprechend.
Jetzt kommt der Klaus mit einer Band, über die haben wir öfter schon gesprochen. Es wird aber das letzte Mal sein, glaube ich. Und ich werde schon ankündigen, ich glaube, ich muss widersprechen.
Coldplay machen 2005 ihr schwieriges drittes Album. Und das ist für viele Bands ein Problem, die mit dem ersten Album durch die Decke gehen, das zweite noch hinterher schieben. Und dann heißt es, wo stehen wir? Und ich glaube, dass ich Coldplay beim dritten Album extrem schwer getan haben. Das war dann auch in der Presse und da hieß es, sie wissen nicht genau, wohin die Reise gehen soll. Und ich habe das Gefühl, sie gingen dann ein bisschen auf Nummer sicher. Sie haben Coldplay-Lieder gemacht, die nicht wie auf dem Debüt Parachutes nach innen gehen, so dass man denkt, man ist dabei was Intimem dabei oder so, sondern ich habe das Gefühl, die sind gleich groß gedacht. Und sie klingen zwar nach Coldplay, aber sie klingen auch meistens bombastisch und mit viel Keyboard, was auf Parachutes noch sehr zurückhaltend eingesetzt wurde. Man hört eigentlich außer in ein, zwei Liedern keine Akustikgitarre, aber vor allem Keyboards. Und das, finde ich, ist auch etwas das Problem bei der Platte, dass sie halt groß gedacht ist. Und Chris Martin hat erzählt, dass jedes Lied irgendwie von einem anderen Lied abgekupfert wurde. Das hat er wahrscheinlich augenzwinkernd gemeint. So hat er gesagt, dass Speed of Sound, die erste Single von Running Up That Hill von Kate Bush, beeinflusst sei. Und das Klavierthema, das kann durchaus damit verwandt sein. Und The Hardest Part klingt meines Erachtens extrem nach R.E.M., nach Losing My Religion, und das Lied Talk hat sogar eine Melodie, die sie von Kraftwerk entlehnt haben. Und so hat das Lied halt, die Platte ihre Referenzen, und es ist mehr oder weniger ein Coldplay-Album, das vor allem nach Coldplay klingt, aber einen, finde ich, kaum berührt, abgesehen von dem Lied Fix You. Das hat, glaube ich, Chris Martin als Reaktion auf den Tod seines Schwiegervaters geschrieben. Und das hat natürlich ganz tolle, mehrstimmige Passagen und tolle Melodien. Was ich aber von Anfang an beim ersten Hören schon zu viel fand, war dieser bombastische Sound, wenn es dann laut wird in dem Lied. Da finde ich, fehlt völlig die Transparenz. Und das hätte ich mir soundtechnisch anders gewünscht. In dem Lied Yesterday, wo die ganze Welt nichts mehr von den Beatles weiß, durch irgendwie Stromausfall oder sowas, außer einem Mann, ist so, dass er einer Gruppe von Freunden Yesterday vorspielt auf der Gitarre und dann sagt eine, das ist zwar nicht Fix You, aber ganz okay.
Ja.
Also Fix You gilt irgendwie als eines der größten Lieder der Gegenwart. Und ich finde es eigentlich auch ganz toll, aber wie gesagt, zu viel Bombast am Schluss. Die Platte geht los mit Square One. Das klingt fast wie ein Post-Punk-Lied oder Chamäleons-Gitarren. Finde ich gut, aber da gibt es eine Ohoho-Teil. Da ging es schon los. Und das zweite Lied heißt What If, typische Klavierballade. Das habe ich, glaube ich, mal bei einer Abiturfeier in der Kirche gesungen. Und dann gibt es ein paar Lieder, das sind so schnelle Lieder, die eigentlich recht uninteressant sind. White Shadows, Talk und Low. Die interessieren einen eigentlich nicht sonderlich. Und die bestehen vor allem aus Sound. Und dann gegen Ende als Bonus-Track oder Hidden-Track gibt es ein Lied, das Chris Martin für Johnny Cash geschrieben hat. So ein Country-Lied mit interessanter Schlagrhythmik. Und da hört man plötzlich eine Akustikgitarre. Endlich, weil sonst hört man sie, glaube ich, nur ein, zwei Mal. Sonst ist alles zugekleistert. Und ich finde die Akustikgitarre bei den frühen Coldplay-Sachen immer sehr gut. Ich war ja bei einem Coldplay-Konzert auf der Rush of Blood to the Head Tour in Böblingen und fand es super. Und dann war ich noch auf der X and Y, so heißt das Album übrigens, bei der X and Y Tour in Mannheim. Und irgendwie hat mich das Konzert dort überhaupt nicht berührt. Und das ist, glaube ich, das Problem von Coldplay. Ab der dritten Platte, nach der Platte experimentieren sie nochmal mit Viva la Vida und danach wird's ärgerlich.
Genau, und das ist danach, das haben wir ja alles auch schon analysiert, ja. Und Viva la Vida. Und jetzt dieses dritte Album hier, ich fand die Besprechung vom Klaus gerade positiver, als ich sie mir vorgestellt hatte, weil ich weiß, dass ihm das Album nicht besonders gefällt. Und mein Verdikt ist, dass es mein absolutes Lieblingsalbum von Coldplay ist. Und ich finde zum Beispiel White Shadows ein Wahnsinnslied. Ich finde die Keyboards super auf dem Album. Und ich finde vor allem die E-Gitarrenarbeit großartig auch auf dem Album. Akustikgitarren fehlen natürlich. Aber was der auf der E-Gitarre macht, ich glaube, es gibt kein Coldplay-Album, wo ich so gern der E-Gitarre auch zuhöre. Der auch nie irgendwas Banales spielt, sondern der immer diese Keyboard-Flächen irgendwie umspielt, auch mit guten Licks und guten Melodien, auch kaum jemals irgendwie Akkorde spielt oder verzerrte Akkorde so, sondern die immer so zerlegt und schön, schöne Texturen da reinbaut. Und das mag ich sehr. Und ich finde es großartige Songs, was mich bei den ersten zwei Alben, die Klaus ja wahnsinnig toll findet, irgendwie oft mal auch oder gern mal ein bisschen langweilt, fällt hier alles weg. Und gerade dieser Bombast funktioniert für mich hier großartig, weil die Songs so toll funktionieren. Also gerade White Shadows oder eben Square One, das erste. Grandios. Mein Lieblingsalbum von Coldplay.
Ich finde, das ist auch das hitreichste Album von Coldplay. Ich meine, wir haben ja schon über Viva la Vida gesprochen, aber da ist ja eigentlich nur der Titeltrack wirklich der große Mega-Überhit. Hier sind halt viel mehr Hits drauf, so also Fix You, ich meine, Klaus hat ja gerade alle aufgezählt eigentlich, aber so viele sind auch auf den anderen Alben gar nicht so zu finden. Ich finde, hier ist die Dichte einfach höher. Und was
also, und selbst wenn es keine Hits waren, dann könnten es welche sein. Ja, ich weiß gar nicht, was Singles, was Single-Auskopplungen genau waren, außer Fix You. Fix You war auf jeden Fall ein gutes Video, weiß ich noch, das lief auch im Musikfernsehen.
Ja.
Aber sonst weiß ich gar nicht, was die Singles waren. Ja, aber es könnte fast jeder Song könnte eine Single sein, finde ich.
Also Fix You, Talk, Speed of Sound und Hardest Part waren mir auf jeden Fall sehr bekannt. Und was du gerade gesagt hast zur Leadgitarre, finde ich nämlich auch bei Talk genauso das Ding. Mhm. Dieses dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü ist jetzt nicht, wer weiß, wie virtuos, aber so bekannt und so eingängig und das kennt wirklich
das
jeder.
Ist natürlich, aber gerade diese Kraftwerk-Melodie, also die haben sie natürlich, also da mussten sie sich ja auch zahlen, weil das ist eine Computerliebe, glaube ich, von Kraftwerk.
Ja, okay.
Aber ist ja egal, ist ja genial eingesetzt einfach.
Ja, aber ich möchte mal die These in den Raum werfen, dass wenn man dieses, was ich gerade vorgesungen habe sogar, dass man, wenn man das irgendwem vorspielt, dass man eher an Coldplay denkt als an Kraftwerk, also glaube ich.
Mittlerweile, damals für uns damals Jungen und aber jetzt Alten war halt dann schon, das ist ja Kraftwerk irgendwie. Wenn man es heute anhört, ist es Coldplay.
Aber immerhin ist die Leadgitarre noch da. Ne? Also sie ist nicht komplett absolut verschwunden wie das, was wir kritisiert haben, späteren Coldplays. Und ich wollte nochmal sagen, wo wären eigentlich so Internet-Singer-Songwriters, die so vor in ihrem Kinderzimmer vor so einer Webcam sitzen und so Gitarre spielen, wo wären die ohne Fix You? Also das ist ja wirklich so, dass das eine Lied, was ständig von irgendwem so gekannt covered wird, also zumindest in der Frühzeit des Social-Media-Video-Contents, sage ich mal. Also doch, also ich fand es jetzt wirklich, also es gibt schlimmere Alben von Coldplay, das auf jeden Fall. Und auch in
südlicher Zeit. Und auch von diesen guten ersten vier Alben mag ich es einfach irgendwie am meisten. Klaus mag ja, glaube ich, sogar die B-Seiten vom ersten Album am meisten.
Ja, auch.
Aber, klassischer Klaus.
Okay. B-Seiten Klaus nennen wir ihn auch.
Mit dem alten Sänger noch. Gut, Martin. Ja,
ich habe weiterhin nichts zu Coldplay zu sagen.
Nein, ach so, ja.
Mama hat gesagt.
Hatte ich gar nicht angenommen. Ich hatte schon dein nächstes Album
im Sinn. Mama hat gesagt, wenn du nichts Gutes sagen sollst, sag ich mal gar nichts. Ach ja. So, aber wo was Gutes sagen. Für mich bestes Album 2005 von auch immer noch einer meiner absoluten Lieblingsbands, System of a Down, machen das großartige Mesmerize. Und ich glaube, ich habe irgendwie, als wir das letzte Mal über System of a Down gesprochen haben, habe ich, glaube ich, über Toxicity gesprochen und habe gesagt, das ist das beste System of a Down-Album. Und ich neige dazu, dass ich diese Aussage revidieren muss, weil ich habe mir jetzt Mesmerize nochmal in Gänze angehört und muss einfach sagen, ey, das ist ja einfach. Also, Toxicity hat so die stärkeren Einzelsongs, aber wenn man so wieder, wenn das Album mehr als das die Summe der Teile ist sozusagen, dann ist Mesmerize einfach. Weil Mesmerize hat für mich keinen schlechten Song. Da ist wirklich alles gut, alles ist ein Brecher. Ich konnte mich an alles erinnern. Mega geil. Und auch haben die das sehr clever gelöst, in Anführungsstrichen. Es gab nämlich noch in 2005 ein zweites System of a Down-Album, nämlich Hypnotize. Und ich glaube, das war ursprünglich eher sowas wie so ein Doppelalbum. Also die Titel sind ja auch irgendwie eng beieinander. Und das wurde auch, glaube ich, relativ zeitnah beieinander produziert. Aber so eins ist Anfang des Jahres und eins ist am Ende des Jahres rausgekommen. Und alle guten oder fast alle guten Songs sind auf Mesmerize drauf, sodass man Hypnotize eigentlich fast auslassen kann. Außer Lonely Day, der ist noch super gut. Der müsste noch auf Mesmerize drauf, dann wäre es das perfekte Album sozusagen. Und dazwischen, also zwischen Toxicity und Mesmerize, gab es noch Steal This Album, hieß das. Das hat auch keinen interessiert. Also System of a Down, ein bisschen wie Star Trek-Filme, nur jeder zweite ist gut.
Also ich muss jetzt mal kurz da rein. Ich bin total überrascht von diesem Album. Es hat mich wirklich, es ist die große Überraschung des Jahres 2005, wie gut mir das gefällt. Ich habe wenig erwartet. Und war vom ersten Lied schon so dermaßen angetan, wo ich auch dachte, die sind wirklich legitime Brüder im Geiste, auch von Avenged Sevenfold, was die Weirdness angeht. Und eigentlich Erben von Faith No More. Also für mich sind diese drei Bands jetzt eigentlich die zwei. Und jetzt aber kommt für mich System of a Down. Es war mir nicht klar, wie geil durchgeknallt die sind irgendwie. Ich hatte die viel konventioneller, new-metaliger abgespeichert oder irgendwie unreflektiert vorgeurteilt. Aber das erste Lied ist ja schon mal Wahnsinn, was die Weirdness einfach auch angeht und diese komplett absurde Komposition und dann dieser Britney Spears-artige Refrain dann auch oder so. Und du denkst so, was machen sie denn eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. Und jedes Lied überrascht einen wieder neu mit unglaublich kreativen Ideen auch und Überraschungen und einfach einer extrem sympathischen Durchgeknalltheit. Hatte ich ganz anders im Sinn und ist mir auch beim letzten Album, das du da schon mal hattest, nicht so aufgefallen.
Keine Ahnung. Das ist hier auch noch mal doller, finde ich.
Mhm. Ja, okay. Also wirklich großartige, total positive Überraschung. Hätte ich nicht gedacht.
Martin, hast du es geschafft, den Marc vom New Metal zu überzeugen?
Auch das hat nur 10 Jahre gedauert.
Mein Lieblings-New Metal-Album.
Ich finde auch, was du sagst, du
brauchst Lieblings-New Metal-Album. Alles 2005, also doch nochmal hier ein richtig großes Jahr für Marc.
Ja. Nee, aber ist wirklich großartig. Also im Prinzip brauchst du ja wirklich nur dieses BYOB-Lied, um das Wesen von System of a Down ganz gut zu beschreiben und zu erläutern. Ne? Also da ist ja wirklich genau dieser ständige Wechsel von diesem harten Strophen und diesen ja schon fast absurd seichten und wer weiß wie melodischen Refrains. Das ist ja genau dieses Wesen. Ja, und nee. Ist schon geil, steht hier. Schon
ja,
geil.
Auf jeden Fall. Ja, super. Ganz toll. Dann habe ich jetzt mal keine Indie-Rock-Band mehr. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht doch. Aber auch alte Bekannte, die mir immer sehr gut gefallen haben und die mir auch in den letzten Jahren wieder wahnsinnig gut gefallen. Garbage machen ihr viertes Album. Waren ja extreme, aus dem Nichts kommend 1995 mit ihrem Debütalbum und 3-4 Hitsingles. Und vor allem in den USA wahnsinnig erfolgreich, als ich da war, 95, 96, überall omnipräsent. Garbage mit dem Debüt. Dann wurden sie zwei Alben ein bisschen poppiger mit Version 2 und Beautiful Garbage. Ich glaube, sie haben sehr darauf angelegt, auch nochmal diesen Chart-Erfolg zu toppen. Hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Vor allem mit Beautiful Garbage ging es dann ein bisschen bergab. Und ich glaube, auf diesem Album hier, Bleed Like Me, ging es schon auch in der Gruppe nicht mehr so gut. Es war dann auch für viele Jahre das letzte Album. Es ist insgesamt ein Tick kantiger, würde ich sagen, als die bisherigen. Ein Tick wütender und aber auch an anderen Stellen dann auch introvertierter und cooler. Ich glaube, es ist ihnen auch ein bisschen egaler und sie legen es nicht mehr ganz so drauf an. Auf so ein auf Teufel komm raus Chart-Erfolg. Und ich mag das Album sehr. Mittlerweile noch mehr, glaube ich, als früher. Ich finde Bleed Like Me zum Beispiel ein Wahnsinnslied. Metal Heart hat mir immer sehr gut gefallen. Why Don't You Come Over ist ein unglaublich frisch, freches, driviges, angepunktes Lied, das mir immer super gefallen hat, mit einem sehr eingängigen Refrain. Und mag das Album insgesamt sehr. Einige Lieder weisen schon so diese etwas ja, weirde Songwriting, was sie jetzt so auf den letzten zwei Alben hatten, mit No Gods, No Monsters vor allem, wird da schon ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mich viele Jahre gar nicht mehr für Garbage interessiert und dann hat mich 2021 dieses Album No Gods, No Monsters wieder so überrascht, positiv, dass ich dann die alten Sachen auch nochmal gehört habe und mittlerweile ist Bleed Like Me eigentlich so mein Lieblingsalbum von denen. Mag ich sehr und habe mich jetzt auch gefreut, nochmal einen Anlass zu haben, das wieder zu hören. Ich hatte es viele Jahre nicht gehört, finde es immer noch gut.
Also mir hat es sehr gut gefallen. Also erstmal, hier haben wir schon wieder eine James-Bond-Referenz, möchte ich nur kurz erwähnen, weil daher kannte ich nämlich Garbage ursprünglich, nämlich von dem Bond-Song The World Is Not Enough.
Ja, aber super Bond-Lied
übrigens. Super Bond-Lied, auch damals sehr häufig gehört, glaube ich, 99 kam das. Ist auch einer meiner Lieblings-Bond-Filme, aber da scheiden sich die Geister. Garbage können ja viel mehr. Also das ist ja, und das zeigt sich eben auch auf diesem Album. Und die sind ja auch viel, viel rockiger so, ne? Also das ist ein richtig schöner, guter, schrammeliger Rock teilweise. Und das ist wirklich, wirklich schön. Ich höre die nie, deshalb danke, dass du es nochmal hier mit reingebracht hast. Aber eigentlich würde ich die gerne viel häufiger hören. So. Also Run Baby Run ist ein super Song. Und Why Do You Love Me ist sogar noch besser und den habe ich damals dann sogar auch, ist mir dann eingefallen, dass ich den damals dann auch recht häufig gehört habe. So, also ich finde die wirklich super, ja.
Ja, mir hat es auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also super, super cool irgendwie einfach und die Stimme ist auch mega und was, glaube ich, bei mir dann auch noch viel mit reinspielt, ich finde, das klingt so, als wenn das auf dem Soundtrack von 10 Dinge, die ich an dir hasse, sein könnte. Weil, ja, weil diese ja, genau. Kate, also die wird wohl auch Garbage hören. So. Und ich liebe ja diesen Film, das ist halt der beste Teenie-Film, den es gibt. So. Und deswegen, also da passt das gut rein. Das ist, ich habe geguckt, ist nicht auf dem Soundtrack. Das hätte aber problemlos drauf gepasst.
Ja. Den habe ich sogar letztens noch mal gesehen. Das stimmt wirklich. Also das hätte, ja.
Nächste Folge ist Spezial Teenie-Filme.
Teenie-Filmmusik. Boah, ey, Mann, da könnte ich so vom, also allein schon der American Pie Soundtrack. Also,
wow. Eine einzige Schatztruhe.
Ja, wirklich. Naja, was da auch gut reinpassen würde, wäre mein letztes Album, was ich heute mitgebracht habe, nämlich Die Happy, Bitter to Better. Ist richtig gut, so Alternative Metal, Rock, New Metal, aber nicht aus irgendwo, sondern aus Ulm. Da hätte man auch nicht gedacht, dass so eine tolle Band aus Ulm kommt. Ich finde, das ist das Beste meiner Alben heute. Es macht, ich habe es mir sogar jetzt im Vorfeld sogar nochmal angehört, obwohl wir ja wirklich jetzt wieder einiges zu hören hatten. Aber da habe ich wirklich gesagt, oh, komm, das höre ich mir jetzt nochmal an, weil ich finde, das ist das alles, da passt einfach alles. Es ist ein toller Gesang von Marta Jandova. Kurzer Funfact, die war damals mit Sascha liiert. Also mit dem Sänger Sascha. Aber das ist eine ganz tolle, abwechslungsreiche, auch facettenreiche Musik. Vielleicht mal so ein bisschen Guano Apes wäre so die erste Assoziation, die man da hat. Aber auch darüber hinaus. Ich habe wirklich überlegt, welcher Song könnte in die Playlist. Also es ist In Love ist ein tolles Lied, aber da hast du am Anfang so ein komisches Skit mit so einem Staubsauger, das ist irgendwie, wer weiß warum. Dann die Single Big Trouble, die als ich die das letzte Jahr irgendwie nochmal irgendwann gehört habe, hier für diese vor 20 Jahren Chartshow mündliche Prüfung, da habe ich auch gedacht, oh, das ist so ein toller Song, da müsst ihr eigentlich mal mehr hören. Perfect ist toll, Love to Hate You, auch wenn der Titel komisch klingt. I Am, Blood Cell Traffic Jam, klingt auch einfach genial, auch einfach vom Titel her. Neon, Cancer, die sind alle super. Ich habe auch gerade noch mal so im Vorfeld, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, mir so ein paar angehört, so um was zu empfehlen. Aber man sollte einfach selber reinhören, um einfach noch mal so ein bisschen das Wesen zu begreifen. Und die sind auch einfach so grundsympathisch. Und die gibt es sogar immer noch. Es kam
ja, gerade hängen wieder Plakate in der Stadt.
Genau. So, es kam auch dieses Jahr eine neue Single, die werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal anhören. Und vielleicht gibt es ja auch, wir warten mal ab bis zum Jahresrückblick, vielleicht gibt es ja noch ein Album dieses Jahr. Mal schauen, das wäre doch was. Also Big Trouble würde ich auf jeden Fall für die Playlist empfehlen, einfach weil es auch die Single war und weil das relativ bekannt war auch damals und vielleicht noch I Am oder so. Aber da muss ich mir nochmal in mich gehen. So.
Jo, ja, also dieser Guano Apes-Vergleich irgendwie, den habe ich halt auch irgendwie so direkt als erstes im Ohr gehabt. Natürlich dann hier in deutlich softer und poppiger, aber immer noch auf jeden Fall metalig genug für mich, dass es mich bei Laune gehalten hat. Vielleicht so, wenn man das so mag, ist mir noch eine andere Band in den Kopf gekommen, die ich so durch Zufall mal irgendwie auf irgendeinem Festival gesehen hat. Die heißt April Art, ist auch so female fronted New Metal irgendwie. Da habe ich jetzt gar nicht mehr im Blick, ob es die noch gibt oder ob das so ein Eintagsfliegen-Ding war oder irgendwie so. Aber das geht auch so in die Richtung. Ne? Also irgendwie so, also kann man nicht schlecht finden, einfach, finde ich. So.
Ja, das ist auch gut. Ja, kann man einfach nicht schlecht finden, ja.
Gut, dann kommt jetzt der Klaus noch mit einem ganz alten Bekannten.
2005 macht der gute alte Paul McCartney wieder ein Album, das heißt Chaos and Creation in the Backyard, und auf dem Cover sieht man ihn ganz jung, wahrscheinlich mit 18 oder sowas, zwischen aufgehängter Wäsche im Hinterhof mit einer Gitarre im Garten sitzen, und das, was er da auf das Album packt, klingt aber nicht wie irgendwie einen Aufguss von Musik, die es früher mal gab, sondern er arbeitet hier mit dem angesagtesten Produzenten dieser Zeit, und zwar Nigel Godrich, den man kennt für Radiohead, Travis und einmal auch Divine Comedy. Und das hört man der Platte an. Und die Zusammenarbeit war nicht ganz reibungslos. Man hat gehört, dass Nigel Godrich manchmal zu ihm gesagt hat, das Lied sollte er noch mal überarbeiten, und das ist natürlich Paul McCartney nicht gewohnt. Und ich glaube, es gab dann doch öfter mal Konflikte oder Reibungspunkte, sodass hinterher wahrscheinlich gesagt wurde, noch mal machen wir das nicht. Aber das Ergebnis zählt zu den besten Alben, die Paul McCartney je aufgenommen hat. Es geht los mit einem recht schnellen Lied, da gibt es eigentlich fast keine auf der Platte. Das Lied heißt Fine Line. Und am Anfang denkt man, okay, wieder halt so ein typischer Paul McCartney. Aber am Schluss schlägt das Lied irgendwelche Haken und es bleibt bis zum Schluss interessant. Und man könnte sich es auch, finde ich, auf dem White Album vorstellen, so wie manches andere, das teilweise an Blackbird erinnert, zum Beispiel Jenny Wren. Schöne Zupfgitarre, und dann gibt es auch ein Lied, das klingt wie Paul McCartneys Vaudeville-Ausflüge, das heißt English Tea. Ja, das kann er sehr gut, solche Lieder machen. So eins wird John Lennon zum Beispiel nie einfallen oder eingefallen sein. Und einmal wird es sogar recht düster in dem Lied Vanity Fair. Und in dem Lied This Never Happened Before beweist er wie so oft, was für tolle Melodien er schreiben kann. Teilweise klingt es, als hätte Elvis Costello seine Hände drin, hat er aber nicht. Und Paul McCartney braucht niemanden, um eine tolle Platte zu machen. Und die hier kann man jedem empfehlen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, dass Paul McCartney nach den Beatles nie wieder was Gescheites gemacht hat. Denen möge man dieses Album an den Kopf werfen.
Ja, ich würde da gerne noch was ergänzen dazu. Meine Beobachtung war, dass Paul McCartney ja eigentlich Zeit seines Lebens ja vorneweg war. Also die Avantgarde in den 60ern. Auch in den 70ern eigentlich sehr innovativ mit seinen Lo-Fi-Alben. Hat eigentlich, ja, wird in der aktuellen Doku Man on the Run auf Amazon Prime auch nochmal deutlich, wie er eigentlich ja diese Lo-Fi-Home-Recording-Aufnahmen erfindet, die dann später, weiß nicht, auch so Anfang der 90er nochmal sehr, sehr populär werden. Er ist mit den Wings dann vor allem auf der USA-Tour, 76, 77, glaube ich, war die auch, was die technische Ausstattung, also Licht und Sound auf solchen Tourneen oder Arena-Konzerten angeht, auch wieder ganz weit vorne. Versucht in den 80ern auch am Ball zu bleiben und ist so ab Ende der 90er, habe ich das Gefühl, ist er so an so einem Punkt angelangt, wo er sagt, ich kann musikalisch eigentlich nicht mehr allzu viel beisteuern oder habe auch vielleicht keine Lust mehr, und jetzt schaut er zurück. Und dieses Album ist eigentlich so die Verkörperung dieser Rückschau nochmal vom Cover an, dieser Blick zurück auf die Kindheit, Jugend. Und er hat ja nie eine Autobiografie geschrieben, aber ist eigentlich so in vielen Ansätzen immer wieder ziemlich nah dran und thematisiert es. Auch in seinem tollen Band Lyrics, wo er zu all seinen Songs die Entstehungsgeschichten erläutert. Also man weiß mittlerweile ziemlich viel auch über seine Kindheit und Jugend und der Familie und in Liverpool. Und das wird auf diesem Album ganz, ganz deutlich und ist eigentlich seither auch immer wieder sein Thema. Zwei tolle Veröffentlichungen, also aktuell gerade, wenn man sich für Paul McCartney mal näher interessiert und wie toll und innovativ der auch nach den Beatles eben noch war, in vielerlei Hinsicht. Die letztes Jahr erschienene Wings-Biografie, Band on the Run, und jetzt gerade Man on the Run auf Amazon Prime. Aber was meint ihr denn eigentlich so zu Paul McCartney oder dem Album im Speziellen?
Also ich habe mir hier irgendwie so mehr als Frage als Meinung notiert, irgendwie so, ob sich alle Legenden schlussendlich irgendwann so selbst überholen müssen, wenn sie nicht einfach irgendwann früh sterben oder aufhören, ja. Und also ich bin da nicht tief genug drin, aber ich frage mich, also warum muss Paul McCartney noch Alben machen? Also hat der nicht alles gemacht, was er machen sollte, so nach dem Motto irgendwie? Und also keine Ahnung, was mir da so zu eingefallen ist, so ein bisschen so wie auch so mit diesen Metal-Legenden, das ist es ja ähnlich. Also warum muss AC/DC noch ein Album machen?
Ja, bringt Unsinn. Die Musikgeschichte natürlich nicht weiter, auch das, was McCartney hier macht, aber er hat einfach Lust und dann macht er das einfach, da muss da auch niemanden fragen, glaube ich.
Ich glaube, was glaube ich denn, was wollte ich denn jetzt sagen? Für mich ist Paul McCartney, also natürlich vor allem irgendwie hier diese etwas unbedeutende Band aus den 60ern, dann aber auch ein Bond-Lied, um das nochmal zu erwähnen. Also ich habe hier heute so einen roten Faden, seht ihr? Ne? Also das ist ja auch, wenn nicht sogar das coolste Bond-Lied aller Zeiten, Live and Let Die, mit den Wings. Und ein Weihnachtslied ist auch noch ganz wichtig. Hier dieses Simply Having a Wonderful Christmas-Teil, das läuft immer bei mir an Weihnachten. Das hat diese komische Wow-Wow-Wow-Gitarre. Und natürlich aus den 90ern Hoch auf die Diddlemaus, Hope of Deliverance. Das ist auch noch ein wichtiger, cooler Song. Den habe ich irgendwie noch so im Kopf und ich habe das nicht wahrgenommen. Also 2005 habe ich nicht gewusst, gewusst, dass Paul McCartney ein Album rausgebracht hat und es, selbst wenn ich es gewusst hätte, wäre es mir auch egal gewesen. So, vielleicht so, um das so auszudrücken. Ne? Ich meine, man kann das ganz gut hören, es ist auch alles irgendwie ganz nett und so, und ich finde auch den Aspekt, dass er das alles selber eingespielt hat, irgendwie auch wirklich nochmal interessant und so, und auch eben, dass da so viele biografische Elemente in den Songs drin sind, aber ich glaube, die bemerkt man auch erst, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, wenn man sich wirklich so intensiv mit eben Paul McCartney befasst und auch mit, weiß nicht, der Herkunft der Beatles und so, und naja, also die habe ich halt noch nicht. So, ja, also Beatles sind natürlich bekannt und klar.
Ja, aber, schau dich hier mal die gerade noch mal aktuell rausgekommene Neufassung der Anthology auf Disney Plus an. Ha, das ist schon, das ist wahnsinnig interessant einfach.
Ich muss aber auch noch kritisch sagen, dass es nicht unbedingt nötig war, dass Paul McCartney vor ein paar Jahren noch mit Kanye West und Rihanna einen Song rausgebracht hat.
Ja, und das ist vor allem sein meistgestreamtes Lied auf Spotify.
Ja, ich weiß das. Ja, genau. 4-5 Seconds, genau.
Ja, ja, gut, aber Udo Lindenbergs einziger Nummer 1-Hit ist auch der mit Apache. Also.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Ja, damit sind wir am Ende angelangt unserer Doppelfolge über das Jahr 2005. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, wie immer, auch wenn es immer noch schwieriger scheint, dreht nicht durch, wechselt nicht auf die andere Seite, bleibt cool und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut, vielen Dank Alex und Martin, wie immer ein großes, großes, großes Vergnügen. Bis bald, ciao.
Danke, ciao, ciao.
Ciao, bis bald.